Also von mir auch nochmal einen schönen guten Morgen. Ich habe ein Thema auf dem Herz gehabt vor allem, nicht nur ein Herz. Und das Thema heute ist Taten der Liebe im Glauben. Oder im Glauben Taten der Liebe. Ich will da ein paar einleitende Wörter vorab zu sagen. Zum einen Taten der Liebe, weiß nicht, für wen das von euch zutrifft, aber es gibt eine ganz spezielle Bedeutung, was dieser Begriff hat, Taten der Liebe, oder so ein ähnlicher zumindest, in der Theologie, den meine ich aber nicht. Also ich meine wirklich einfach das, was wir jetzt verstehen. Wenn ihr den Begriff zum ersten Mal hört, Taten der Liebe, was kann das sein? Das meine ich. Ja. Nichts, kein Hintergedanke dazu. Das vorab. Zum anderen für die Frommen unter euch, mit Taten meine ich Werke, genau. Ja, ich versuche nur, das Wort Werke zu vermeiden, weil es sich so nach Metallbau anhört, aber hat nichts damit zu tun, es ist einfach das, was wir tun. Außerdem werde ich jetzt gleich im Laufe der Predigt immer wieder Beispiele verwenden, also die Ehe als Beispiel für die Liebe oder die Beziehung zwischen Vater und Kind. Und da denkt ihr bitte natürlich immer im Hinterkopf an, falls ihr keine gute Ehe habt oder keine liebende Beziehung an euren Vater, euch daran erinnert, dann denkt an die Beziehung, die Gott hat. Ja, soll ein verdeutlichendes Beispiel sein. Mir ist bewusst, dass für manche das ein schwieriges Thema ist. Das möchte ich euch nur sagen, dass es mir durchaus bewusst ist. Einfach, ich hoffe, dass ihr das trotzdem nachvollziehen könnt, was damit gemeint ist. Gut, also drei Gedanken vorab, einfach zur Erklärung, aber jetzt zum Inhalt. Ich will die Predigt sicher, wenn ihr den Titel hört, der denkt ihr, Glaube, Liebe, Werke, kenne ich, ist mir alles bekannt. Und davon gehe ich auch aus, ihr seid alle damit vertraut, mit diesen Begriffen und ihr könnt auch grob erklären, was es mit diesen drei Begriffen auf sich hat. Es ist aber manchmal wichtig, dass man auch grundlegende Themen sich nochmal anschaut, um seinen Kompass, nenne ich das, seinen inneren Kompass, neu auszurichten. Ich habe mir sagen lassen, es kann beim Kompass so sein, wenn man den blöd lagert, zum Beispiel in der Nähe von einem Magneten, dann verliert er irgendwann seine Peilung, dann zeigt er nicht mehr auf Norden, dann zeigt er irgendwo anders hin. Und dann ist es wichtig, dass man diesen Kompass neu ausrichtet. Wir machen jetzt mal dazu ein kleines Experiment. Und zwar möchte ich euch bitten, dass ihr alle eure Augen schließt für einen Moment. Ich mache mit, ich werde nicht gucken und ihr dürft auch nicht gucken. Jetzt hebt ihr mal einen Arm, ist egal welchen. Ja, immer noch nicht gucken und zeigt mal Richtung Norden. Wo denkt ihr, ist Norden? Ja, nicht gucken bei den anderen, nicht schmulen, einfach in die Richtung zeigen, wo ihr denkt, dass Norden ist. Jetzt den Arm so halten, Augen aufmachen. Ja, ist okay. Also sehr unterschiedlich. Manche sagen eher so da hinten, andere eher so da. Und dort sagen manche, ich denke auch, es ist irgendwo, müsste so da drüben sein, so grob die Richtung. Aber das ist einfach, um euch, Paul zeigt, genau, also ihr seht, wir wissen alle, was Norden ist. Wir haben auch grob eine Vorstellung, wo Norden sein müsste. Aber wenn es dann ins Detail geht, dann ist es manchmal gar nicht mehr so klar, wo ist jetzt tatsächlich Norden. Jetzt ist das für uns Stadtmenschen auch nicht so ein Thema, wo Norden ist, weil wir uns an Straßen orientieren, nicht an einem Kompass und einer Karte. Aber bei so Dingen wie Glaube und Liebe, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine genaue Vorstellung haben, wo ist dann Norden. Ja, unseren inneren Kompass ausrichten für diese Themen. Und deswegen möchte ich heute über dieses Thema reden, also eine Kompasspredigt. Das Erste, was wir festhalten müssen für Liebe und für alles, was ich im Folgenden sage, auch wenn es vielleicht hoffentlich in manchen Punkten herausfordernd für euch wird, ist, dass für alles Liebe, für allen Glauben, für alles, was wir tun, ist die Grundlage immer die Liebe Gottes zu uns. Er hat angefangen, uns zu lieben. Ja? Nur dadurch, dass er uns liebt, sind wir fähig, ihn überhaupt zurückzulieben. Unsere Liebe und alles, was damit zusammenhängt, auch unser Glaube, ist eine Antwort auf die Liebe Gottes. Also die Antwort auf seine Frage, ob wir mit ihm gehen möchten, ob wir mit ihm unser Leben zusammen sein möchten, im Sinne von ihm nachfolgen möchten. Das ist zentral, der eine zentrale Gedanke. Wenn das für euch nicht 100% sitzt, ja, wenn das nicht klar ist, dann muss das das eine sein, was du heute mitnimmst. Gott liebt dich. Mehr als alles andere. Das ist das Fundament, auf dem wir alles aufbauen. Ja? Das ist der zentrale erste Gedanke. Uns ist natürlich nicht möglich, auf diese Liebe irgendwie in angemessener Weise zu reagieren. Ja, die Liebe ist so groß, alles, was du tust, alles, was ich tue, jede Liebe, die wir für Gott empfinden können, ist niemals genug, um das wirklich so zu erwidern, wie es eigentlich sein müsste, weil diese Liebe so fantastisch ist, so groß ist. Aber es ist gar nicht wichtig, ihm geht es nicht darum, dass wir das auf angemessene Weise beantworten, ihm geht es darum, dass wir darauf antworten. Ihr kennt sicher das oberste Gebot, damit möchte ich einsteigen dann ins Thema. Was ist das oberste Gebot? Matthäus 22, 37 bis 40 steht das. Also, Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also sehen, dass wir Liebe verstehen, dass wir verstehen, dass das ist, worum es geht. Ist zentral, weil die ganze restliche Bibel praktisch darin zusammengefasst wird. Ja, in diesen beiden Dingen. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten. Wenn wir das tun, erfüllen wir die ganze Schrift. Jetzt ist es so, was die Bibel auch sagt, ist unsere Vorstellung von Liebe aber, die ist verdreht. Ja? Gott ist die Liebe, Gott ist die vollkommene Liebe. Und wir müssen aber lernen, was bedeutet das so zu lieben, wie Gott uns liebt? Was heißt das eigentlich? Ja? Was muss ich tun, wenn ich jemanden liebe? Darf ich nicht tun vielleicht? Also wir haben eine bisschen verkorkste Vorstellung davon durch den Sündenfall, dadurch auch, was wir in unserer Gesellschaft erleben, kriegen wir manche falsche Vorstellungen mit rein. Und jetzt sagen wir, ja, wir haben doch den Heiligen Geist, der sagt uns doch diese Dinge. Ja schon, aber auch auf den zu hören, müssen wir üben, müssen wir lernen. Das ist nicht so auf einen Schlag, von einem Schlag auf den anderen, wissen wir sofort, okay, jetzt weiß ich, was Liebe ist und wie ich mich verhalten soll und wie ich mich nicht verhalten soll. Und das ist ein Automatismus. Das ist manchmal so und in manchen Dingen ist das so, aber nicht grundsätzlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rumgehen würde und fragen würde, darf ich als Christ zu einer Prostituierten gehen, um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen? Ja, da würde keiner sagen, klar darfst du. Das ist doch, warum nicht? Da würdet ihr alle mir zustimmen, darf man nicht, ist nicht richtig. Das ist nicht das, was Gott für uns möchte. So antworten wir nicht angemessen auf seine Liebe. Jetzt ist es aber trotzdem was Paulus, den in Korinth, meine ich, schreiben musste. Er wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ihr könnt nicht zu einer Prostituierten noch gehen. Die hat noch den Heiligen Geist, waren ja bekehrte Christen. Ja, also das ist nicht so einfach zu sagen, wir haben den Heiligen Geist und damit ist das für uns kein Thema mehr, sondern wir müssen auch lernen, was das bedeutet. Wir müssen auch lernen, was es bedeutet, mit dieser Liebe umzugehen. Was hat das mit dem Glauben zu tun? Es ist ein bisschen schwierig, über Liebe zu reden und dabei nicht über Glauben zu reden, weil der Glaube praktisch die Ursache für unsere Liebe ist. Durch den Glauben verstehen wir, was Gott von uns möchte. Durch den Glauben erkennen wir, dass es einen Gott gibt. Darauf baut dann unsere Liebe überhaupt auf. Ja, ohne zu wissen, dass es Gott gibt, können wir ihn nicht lieben. Wir müssen also zuerst erkennen, dass es ihn gibt, darauf unsere Liebe aufbauen und darauf dann unsere Taten. Ja, ist schon zu früh. Es gibt dazu zwei Bibelstellen, die habe ich nicht auf der Folie, aber die stehen in Römer 10, Vers 9. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Markus 16, 16a, ganz ähnlich, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Also die Liebe und das, was wir tun, unsere Taten, sind sind nicht dafür notwendig, dass wir gerettet sind. Das muss ich auch zum Anfang sagen, weil es oft vermischt wird. Wir denken manchmal, wir müssen Gott lieben und wenn wir uns viel anstrengen und gute Taten tun etc., dann werden wir gerettet. Aber es ist allein der Glaube, der uns rettet. Ja, und das müssen wir auch festhalten zu Beginn, nicht zu denken, ich muss mich jetzt besonders anstrengen, um auf diese Liebe zu reagieren. Wenn wir das denken, dann sind wir schon am Ziel vorbeigeschossen. Und wenn das jetzt hier bis hierhin neu ist, ja, dann müsste ich hier aufhören. Und für jeden, für den das so noch nicht klar war, der hört mir bitte jetzt auch nicht weiter zu. Einfach, weil das muss Grundlage sein. Das muss die Basis sein für alles Folgende, was ich gleich sagen werde. Ja, das müssen wir verstanden haben. Ohne das brauchen wir uns über das, was wir tun, nicht zu unterhalten. Wenn ich nicht verstanden habe, dass Gott mich liebt und dass er diese Liebe von mir zurückhaben möchte, dass er eine erwidernde Liebe möchte, dann ist das, was ich tue, dann völlig egal. Das hilft mir nicht. Das möchte er auch nicht, dass wir uns an Regeln halten, ohne ihn zu lieben. Nehmen wir zum Beispiel die Ehe als Beispiel. Als meine Frau mich damals geheiratet hat, da haben wir uns versprochen, dass wir uns lieben werden. Ja? Bis der Tod uns scheidet. Das ist die Grundlage für alles, was ich sonst tue. Kann ich jetzt hingehen und sagen, wie oft muss ich dir Blumen kaufen, dass du zufrieden bist mit mir? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was ich dann tue. Es geht darum, dass ich sie liebe. Sie möchte von mir eine Liebe. Ja? Und ich möchte dasselbe von ihr. Das ist das, worauf unsere Beziehung aufbaut, worauf unser Miteinander aufbaut. Auf diese Zuneigung, auf diese Zuwendung zueinander. Braucht das deswegen überhaupt noch was von mir, ist jetzt natürlich die Frage. Ist Liebe einfach Liebe und dann brauche ich nichts weiter tun. Ich muss nur sagen, ich liebe dich, Schatz, und dann ist unsere Ehe super. Ich hoffe, es ist intuitiv klar, es kann trotzdem auch nicht sein. Ja, Liebe braucht auch immer einen Ausdruck, braucht immer etwas, was ich tue. Ich kann nicht nur es einmal sagen und dann ist wieder gut. Wenn wir damals geheiratet hätten und ich wäre danach wieder zurück in die alte Wohnung, dann hätte ich mich vielleicht nach 2 Wochen mal bei ihr gemeldet, dann wäre ich entweder ein Lügner, wenn ich sage, dass ich sie liebe, oder ein Geheimagent, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, es macht nicht so viel Sinn, ja, ihr versteht das, es kann nicht sein so rum. Und deswegen müssen wir halt auch dazu sagen, Liebe ist auch Arbeit. Das verlangt auch etwas von uns. Es ist nicht, dass es von uns einfach so quasi lockerflockig von der Hand geht. Paulus schreibt zu den Galatern. Ja, oh, unterstrichen. Ja, kommt noch nicht. Also unterstrichen. Paulus schreibt zu den Galatern: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es gibt mit dem Glauben, mit dem Bekennen zu Jesus, zu Gott, ich liebe dich, dadurch ist es noch nicht getan. Es muss in uns Gestalt gewinnen, es muss uns umformen. Er möchte, dass uns das umformt. Und ja, dafür ist einmal der Heilige Geist, aber auch das müssen wir üben, auch das müssen wir lernen. Und deswegen ist es wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir die Bibel dafür gut kennen, dass wir wissen, was möchte Gott eigentlich von uns? Was ist eigentlich das, wie er Liebe versteht? Ja, dass wir unsere falschen Vorstellungen von Liebe korrigieren können und dass wir lernen können, was es bedeutet, ihn zu lieben. Ich habe ein Beispiel, das ihr auch seht, auch nochmal an einer zentralen Stelle, die ihr kennt, der Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 19. Da steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich stelle es euch bekannt. Das Problem ist, da ist ein bisschen, ich mache sowas eigentlich nicht so gerne, aber in dem Fall muss es sein. Es ist ein grammatikalischer Trick im Griechischen, der leider in keiner Bibelübersetzung, die ich finden konnte, wirklich wiedergegeben wird. Und zwar, da steht es nicht, macht sie zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, sondern eher besser übersetzt wäre in dem Fall, macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Jünger sein bedeutet also getauft sein und alles halten, was Jesus gelehrt hat. Jünger sein ist nicht nur irgendwie was Abstraktes, ein Ja sagen zu Jesus, sondern beinhaltet auch etwas, was wir tun. Das bedeutet es, Jünger zu sein. In der Elberfelder, wo Paul, sehe ich gerade, nachguckt, da ist tatsächlich ein Hinweis, ist auch anders übersetzt, als zumindest ein Hinweis darauf, wie es eigentlich übersetzt sein müsste. Genauso Johannes 14, 21a, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Es kann keine Rede davon sein, dass Gott nicht möchte, dass wir seine Gebote halten. Die Frage ist jetzt natürlich, welche Gebote? Da wird die Sache dann im Einzelfall natürlich ein bisschen schwieriger, aber zu sagen, ich muss Gott einfach nur lieben und das bedeutet nichts für mich, das erfordert nichts von mir, das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. Aber dafür müssen wir eben wissen, was will denn eigentlich Gott von uns? Was sagt die Bibel dazu? Das heißt auch zum Beispiel in Matthäus 24, 12, weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Aus Ungehorsam erkaltet die Liebe. Die beiden Dinge sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Gehorsam gegen Gottes Wort, gegen dem, was er sagt, und die Liebe zu ihm. Können die beiden nicht voneinander trennen. Und den Glauben auch nicht. Alles drei ist miteinander eng verknüpft. Ich meine, Frau, wir haben, uns kann ich jedem, der selber in einer Partnerschaft ist, nur empfehlen. Wir haben uns irgendwann vorgenommen und haben das bisher auch gut geschafft. Einmal die Woche setzen wir uns zusammen, machen unsere sogenannte Pärchenzeit, nennen wir das dann. Ja, wir setzen uns zusammen aufs Sofa und unterhalten uns über die vergangene Woche, unterhalten uns, wie es uns geht, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden. Und es ist eine gute Gelegenheit, einfach Zeit füreinander sich zu nehmen und wenn es irgendwas gibt, was zwischen uns steht, dann darüber auch zu reden. Ja, das machen wir nicht. Das mache ich nicht, weil ich muss, das mache ich, weil ich möchte. Die Liebe zu meiner Frau sagt mir, das ist gut für uns, dass ich das tue. Deswegen tue ich das. Weil ich weiß, dass sie das auch möchte, dass wir das tun. Das ist, kein Zwang. Ich möchte das tun, auch wenn ich manchmal keine Lust dazu habe, möchte ich das trotzdem tun. Ja, versteht ein bisschen die Problematik. Manchmal bin ich vielleicht zu müde dafür, aber trotzdem nehme ich mir die Zeit dann. Und auch wieder die Gebote, die Gott uns gibt, die gibt er uns ja nicht, um uns zu ärgern. Ja, Gott ist nicht der Typ auf der Wolke mit einem Fernglas und einer Strichliste, der schaut, was du falsch gemacht hast und wie oft. Gottes Gebote sind für uns da, weil er weiß, dass das für uns gut ist, wenn wir uns daran halten. Das heißt nicht, dass ich es immer verstehen muss, ja, dass ich immer verstehen muss, was er möchte und warum er das möchte, aber trotzdem erwartet er von uns, dass wir diese Dinge tun, die er uns sagt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich bin mir sicher, wenn früher meine Eltern wollten, dass ich mir die Zähne putze, dann fand ich das nicht gut als Kind. Dann habe ich bestimmt ganz schön gezetert und ganz schön geweint und geschrien. Aber meine Eltern haben mich ja nicht geliebt, weil sie mich trotzdem dazu gezwungen haben. Ja, sie wussten, ich muss das tun, das ist wichtig für meine Gesundheit. Das ist wichtig für mein Wohlergehen. Es ist auch wichtig, noch 10 Jahre später, dass ich dann immer noch Zähne im Mund habe. Ja, also nur weil wir Dinge nicht verstehen, die Gott von uns will, heißt es nicht, dass sie schlecht sind. Sie können trotzdem, und davon bin ich überzeugt, die sind trotzdem alle gut für uns. Auch wenn das manchmal wehtut oder auch wenn das manchmal unangenehm ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Und das ist Arbeit. Ja, das ist richtig Arbeit. Und die Bibel macht uns da auch nichts vor, dass das Arbeit ist. Sie sagt nicht, das wird alles gut, der Heilige Geist ist in euch und deswegen müsst ihr euch nicht anstrengen, sondern sagt vielmehr, Paulus zum Beispiel, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, also ich schlage nicht nur wie in die Luft, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Paulus ist bewusst, das ist ein Kampf, den wir führen müssen. Aber er sagt auch, es ist ein Kampf, der wichtig ist, den wir tun müssen. Hebräer 12, 1-4 genauso. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Also im Kampf, mit meinen Worten gesagt, bis aufs Messer ist es, den wir führen sollen. Gegen Sünde in uns, wohlgemerkt. Dazu komme ich gleich noch. Das ist anstrengend, das ist auch frustrierend, das ist mir bewusst. Und ich kenne natürlich aus meinem eigenen Leben genug Beispiele, wo ich sicher sagen kann, das ist frustrierend und das ist anstrengend. Aber ich weiß auch, dass es sich lohnt, diese Dinge zu tun. Ich weiß, dass es gut ist, dass wir diese Dinge tun. Dass wir uns an das halten, was Gott uns sagt. Dass uns das wichtig ist, was er uns sagt. Ich möchte auf drei Hindernisse eingehen. Wenn ihr mir das jetzt so glaubt und sagt, jawohl, das ist wichtig und das erkennt, dass es wichtig ist, dann denke ich, gibt es trotzdem drei Hindernisse für uns, die uns da im Weg stehen. Das erste ist das falsche Verständnis von Liebe, worüber ich jetzt gerade geredet habe und ich hoffe, dass das bei euch allen auch klar geworden ist. Liebe ist nicht, erfordert von mir nicht nichts, sondern erfordert von mir was. Die Angst vor Konsequenzen, mit denen wir leider immer umgehen müssen. Aber da eben, denke ich, können wir auf die Liebe bauen von Gott, dass wir wissen, was er von uns fordert, das ist gut für uns. Es ist nicht immer einsichtig und es ist nicht immer klar, wie beim Zähneputzen. Aber es ist trotzdem gut, selbst wenn wir es nicht verstehen und selbst wenn wir es nicht begreifen. Und das dritte ist die Verzweiflung an der Realität, dass es halt doch oft nicht klappt, wie wir wollen. Ja, da prallt dann das, was wir wollen und das, was wir tun, oft aufeinander. Dann bin ich vielleicht nicht immer so geduldig, wie ich es sein möchte. Ja, dann rutscht mir vielleicht doch mal ein Wort raus, was ich besser nicht gesagt hätte, wo ich jemanden mit verletzt habe. Und dann ist das vielleicht nicht zum ersten Mal passiert, sondern seit 50 Jahren immer wieder. Aber die Bibel ist auch da schön nüchtern und macht uns da auch nichts vor. 1. Johannes steht, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht in uns. Die Bibel ist total nüchtern. Sie sagt, ihr werdet sündigen. Ihr seid Christen und ihr werdet immer noch sündigen. Und das wird auch häufig passieren. Ja, wenn ihr so tut, als ob ihr das nicht tun würdet, dann lügt ihr damit. Aber sie sagt auch, er ist treu und gerecht. Wir müssen nichts tun, wir müssen nicht uns seine Liebe verdienen. Das nochmal, die Grundbasis für das, worüber wir reden, ist Gottes Liebe. Die können wir uns nicht verdienen und die müssen wir uns auch nicht verdienen. Aus dieser Liebe heraus vergibt er uns, wenn wir ihn darum bitten. Das ist alles, was wir tun müssen. Nach allem, was wir vielleicht falsch gemacht haben und vielleicht auch zigmal falsch gemacht haben, brauchen wir nur zu ihm gehen und ihn um Vergebung bitten. Das ist alles. Es gibt aber noch andere Hindernisse und auf die muss ich bei dem Thema auch eingehen. Und zwar die Hindernisse, dass wir uns auf diese Liebesbeziehung gar nicht erst einlassen. Die Hindernisse, dass wir gar nicht erkennen, dass wir vielleicht auch Schuld haben und dass Gott vielleicht möchte, dass wir unser Leben ändern in manchen Punkten. Ich habe da eine Liste, da fallen euch sicher noch weitere ein. Das Ignorieren, das Nicht-Anerkennen und Fehler bei anderen suchen. Ignorieren, kennt ihr vielleicht auch, kann ich bei mir feststellen. Manchmal lese ich in der Bibel und dann lese ich so und dann merke ich, oh, da spricht mich was an, aber das tut ganz schön weh. Das ist vielleicht was, was ich nicht hören möchte und dann lese ich schnell weiter. Das ist keine gute Angewohnheit, aber es ist leider manchmal so. Manchmal fühlt man sich so überführt, aber ist im Lesen und denkt, naja, nicht zu lange drüber nachdenken, schnell weiterlesen, dann setzt sich das nicht so richtig. Ich kann euch auch nicht sagen, was man dagegen machen soll, außer ehrlich mit sich selber sein. Vor Gott können wir sowieso nichts, Gott können wir sowieso nichts vormachen, weil er unser Herz sieht. Das nicht anerkennen, also sagen, es ist ja keine Sünde, was ich mache. Auch da Bibel kennen, andere Fragen. Und wenn man oft mit sich selber darüber diskutieren muss, dann ist das meistens ein ganz guter Hinweis, dass da doch was dran ist. Auf das Dritte möchte ich aber noch kurz ein bisschen länger eingehen. Wenn man so eine Predigt hört und denkt, ja stimmt, eigentlich ist Gott nicht egal, was wir machen. Ja, er möchte, er hat bestimmte Verhaltensregeln und er möchte, dass wir uns daran halten. Dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man zuerst an andere dabei denkt. Dass man denkt, ja richtig, mein Nachbar, ja, wie der immer abends Musik anmacht, das ist überhaupt nicht liebevoll. Dem könnte ich mal hingehen und seine und die Leviten lesen. Aber Gottes Gebote, und deswegen ist mir das wichtig, das noch zu sagen, sind immer an uns gerichtet, als allererstes. Wenn du was in der Bibel liest, dann liest du das für dich. Wenn Gott dir etwas sagt, dann für dich, dass du dich selber daran prüfst. Genauso, wenn ich hier oben predigen würde und nicht als erstes an mich selber denke und nicht als erstes mich selber da auch vor Gott hinstellen muss und bekennen muss, wo ich das falsch gemacht habe. Das geht nicht, das darf ich nicht tun. Ich muss immer als erstes an mich selber denken. Jesus warnt uns davor und mehrmals, immer wieder warnt uns davor, dass wir an andere zuerst denken, erst die Fehler bei anderen suchen, bevor wir uns überhaupt anschauen. Er sagt, passt auf, wie ihr mit anderen umgeht, wie ihr über andere richtet. Mit demselben Maß werdet ihr auch gerichtet. Ja, wir sollen zuerst bei uns selber suchen, zuerst zu uns selber schauen. Es geht um die Beziehung zwischen dir und Gott als allererstes. Auch da, wie in allen anderen Punkten, denke ich, muss Jesus uns das Vorbild sein. Wie ist er mit Sündern umgegangen? Selbst mit denen, die es hätten besser wissen müssen. Nehmen wir mal Petrus. Jesus sagt ihm, du wirst mich verleugnen. Petrus beteuert, niemals Herr, niemals werde ich dich verleugnen. Sagt Jesus, doch, du wirst mich verleugnen, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus beteuert weiterhin, dass er das niemals tun würde und tut es nachher doch. Das war ja ein gläubiger Mensch, der ist viel mit Jesus unterwegs gewesen. Der hat viele Wunder erlebt, der hat selber auch Menschen geheilt. Der ist auf dem Wasser gelaufen, zumindest kurz. Trotzdem schafft er es nicht. Weil Jesus geht dann nachher nicht zu ihm hin und sagt ihm, habe ich dir doch gesagt, guck mal, hättest du mal auf mich gehört, ja, dann wäre das besser gewesen. Jetzt tu mal Buße und dann sehen wir weiter, wie du, nee, nichts dergleichen, gar nichts. Also und Jesus geht zu ihm hin und fragt ihn, liebst du mich? Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, worauf es ankommt. Und so müssen wir auch mit unseren Geschwistern umgehen, beziehungsweise erstmal bei uns selber schauen. Genauso die Frau, die gesteinigt werden sollte, die Ehebrecherin. Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist die Liebe, das ist die Gnade, auf der wir aufbauen. Das Ausstrecken nach Jesus ist echt der entscheidende Punkt hier in diesem Thema. Uns nach ihm ausstrecken. Bei ihm ist Vergebung. Für alles, was wir falsch machen, für alles, was andere falsch machen. Das heißt nicht, dass es keine Regeln gibt. Das heißt nicht, dass es egal ist, was wir tun. Aber es heißt, dass dort Vergebung ist, die wir finden können. Bei allem, was wir falsch machen, wissen wir, können wir immer wieder zu Jesus zurückkommen. Ich möchte das zusammenfassen. Das Erste. Das allererste und das Fundament ist Gottes Liebe zu uns. Das ist das Entscheidende, dass wir die verinnerlichen und verstehen, Gott liebt dich. Er hätte nicht für dich kommen müssen, um sich als Opfer hinzugeben, aber er hat es gemacht und er wollte es machen. Zweitens ist wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und dass wir uns seiner Liebe anpassen, dem anpassen, was er möchte. Dass wir zu dem werden, versuchen zu werden, wo er uns hinhaben möchte. Schaffen wir in diesem Leben nicht, aber es ist trotzdem möchte Gott, dass wir es versuchen. Und er vergibt uns gerne, wenn wir fehlen. Drittens, das ist als allererstes immer an uns selbst, nicht an andere. Ich möchte eine Stelle noch aus Epheser lesen zum Schluss, die das zusammenfasst. Epheser 2 steht: Aber Gott, der Reichste ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus.
damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.